Es kann losgehen. Die College-Football-Saison ist quasi rum. Am Wochenende haben wir noch Army versus Navy. Ich als alter Navy-Kamerad habe mein Team dort gewählt. Allerdings, ja, bin ich persönlich bei diesem Spiel nicht so drin und wir werden deshalb auch da jetzt keinen großen Vorbericht zu machen. Da gibt es andere Leute, die sich damit gern beschäftigen wollen. Einmal vorab muss ich wirklich die Community kritisieren, mal ganz böse, weil, Leute, ich habe euch erzählt, wie schlimm krank ich letzte Woche war, ne? Und es kam nicht ein Genesenswunsch. Also das muss ich doch mal hier, also das werde ich auf jeden Fall dem Weihnachtsmann mitteilen. Da waren jetzt einige von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht artig.
Tja, mach.
Nein, Quatsch, witzig.
Mach dir Gedanken, kann ich dazu nur sagen.
Komme ich vielleicht da, egal. vielleicht komme ich auch auf die böse Liste. Naja, Lorenz, du bist da. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir beide, ja, dass ich halbwegs fit bin und dass du noch fit bist. Wir haben ja im Vorfeld schon darüber gesprochen. Bleib gesund und wir wollen heute so ein Recap machen und ein paar Preise vergeben an Spielern, die wir allerdings nicht wirklich aushändigen können, weil, wir nicht den finanziellen Support haben, dass wir hier irgendwelche großen Prämien ausschütten können. Das machen dann die Award-Vergebenen halt selber ab Donnerstagabend bis in den Samstag rein. Aber wir wollen heute auch über einige Themen sprechen, die liegen geblieben sind. Und Lorenz, wie geht's dir?
Ja, wie du schon angedeutet hast, mir geht's noch gut. Meine Familie liegt zwar leider krank um, aber ich glaube, es geht anderen, vielen anderen auch so. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt aufnehmen und ich dann hoffentlich natürlich überhaupt nicht kriege. Aber ja, dann wenigstens kein Podcast dadurch ausfällt. Also genau, und ja, der Philipp heute keine Game-Time-Decision mehr wie letztes Mal, aber so ein bisschen angeschlagen ist er immer noch. Ich würde sagen, es ist fast noch probable ist er jetzt. Das gibt's ja auch noch.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es die Designation noch gibt, aber früher war sie auf jeden Fall immer sehr beliebt, ja. Zumindest gibt es bei uns im Gegensatz zum College Football solche Designations. Das fehlt mir tatsächlich da so ein Stück weit, auch wenn ich verstehe, dass die Integrität des Sports gewährleistet bleiben soll. Lorenz, lass uns über ein Thema direkt am Anfang reden. Dann haben wir quasi so, das heikle Thema jetzt erstmal so aus der Welt geschafft, weil wir haben während der Saison gar nicht drüber geredet. Es ist aber auf jeden Fall noch präsent, weil auch in der letzten Woche nochmal wieder dazu ein paar Bestätigungen kamen. Michigan State gegen Michigan. Diese Rivalität wird natürlich hart geführt. Wir haben über The Game gesprochen, aber das ist natürlich auch nochmal eine In-State-Rivalry, die halt auch Größen und Spitzen hat. Und es kam am Ende des Spiels zu einem sehr krassen Vorfall tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob krass das richtige Wort dafür ist. Es sind mehrere Michigan State Spieler sind mit Helmen, mit Fäusten auf einen Spieler von Michigan losgegangen, haben den ja mehr oder weniger verprügelt und da auseinandergenommen. Und es standen auch Mitarbeiter der Michigan Wolverines tatsächlich in der Nähe und haben, ja, also zum einen aus Schockstarre vielleicht auch, also ich kann das dann auch schwer nachvollziehen, aber es ist zumindest niemand dazwischen gegangen und hat versucht, irgendwie diese Spieler davon abzuhalten. Erst nach einer gewissen Zeit hat sich das dann tatsächlich gelöst und jetzt gibt es natürlich sehr, sehr schwere Vorwürfe einmal. Jim Harbaugh hat direkt im Nachgang von einer Zäsur gesprochen. Die Rivalität hat sich dadurch drastisch verändert, einfach auch. Seine Spieler hätten auch tatsächlich wirklich Angst gehabt danach. Also man muss dann dazu sagen, gut, dass es das Team auf jeden Fall schon mal nicht nachhaltig betroffen hat. Sie haben es in die Playoffs sportlich geschafft und machen bisher auch einen sehr aufgeweckten Eindruck. Also von dem her ist da, glaube ich, mental ein guter Job gemacht worden, dass sie das gut aufgearbeitet bekommen haben, aber lass uns mal darüber reden. Wie hast du die Situation damals wahrgenommen? Also ich habe es am nächsten Morgen tatsächlich erst über Social Media gelesen.
Ja, geht mir auch so. Ich habe es auch den nächsten Morgen dann gesehen, auch das Video dazu. Also da gab es ja mehrere Videos. Es war natürlich schockierend irgendwo. Ist vielleicht das richtige Wort, vielleicht auch nicht. Aber Grundsätzlich gibt es da für mich keine zwei Meinungen. Also ich finde Rivalitäten toll. Ich glaube, jeder Fan jedes Sports, diese Rivalitäten, die bedeuten einfach immer noch mal mehr. Die sind auf dem Platz auszutragen. Und sobald man und auf dem Platz fair mit sportlichen Mitteln, mit Dingen, die im Football legal sind, auch sicherlich ist es auch ein physischer Sport auszutragen. Aber danach zeigt es eben auch den Charakter eines Verlierers und auch Siegers. Aber jetzt in dem Fall vor allem zeigt es den Charakter eines Verlierers, wenn man eben so, ja, in so einer unmöglichen Art und Weise auf gegnerische Spieler losgeht, die im Prinzip, ja, wie du es eigentlich schon beschrieben hast, die verprügelt, die attackiert. Ich bin da auch bei Jim Harbaugh. Also das ist, ja, das ist, Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber es ist man darf sowas auf keinen Fall tolerieren und wird man ja jetzt auch nicht. Und ich habe auch schon gelesen, dass ja auch die Spieler jetzt sich vor Gericht teilweise verantworten müssen. Bin jetzt niemand, der irgendwie im juristischen Bereich da die große Ahnung hat, dass ich würde halt hoffen auf, ich sag mal in Anführungszeichen, eine Bestrafung, die irgendwie beiden Seiten hilft, dann damit abzuschließen. Wo vielleicht eine Entschuldigung in irgendeiner Art und Weise dabei ist. Und ja, wie gesagt, also ich sitze jetzt nicht hier und sage, die müssen alle in den Knast. Ich weiß es, ich glaube, das ist auch nicht die richtige Art und Weise, damit umzugehen. Vielleicht eine Community Service kann man ja vielleicht auch an der Michigan University machen oder irgend sowas, um einfach da ein bisschen, ja, die normale sportliche Rivalität wieder zu heilen, weiß ich nicht, ob das richtige Wort ist.
Ja, der Athletic Director der Wolverines hat eben direkt gesagt, dass er den Staatsanwalt von Michigan direkt kontaktiert hat oder den Staatsanwalt der Region. Wie gesagt, juristisch sind wir da beide tatsächlich nicht in sicheren Fahrwassern, deswegen sollen die das auch auf jeden Fall beurteilen. Ich finde aber den Schritt natürlich richtig, dass man das nicht irgendwo zwischen den Schulen versucht zu klären, sondern dass man sagt, hey, das ist eine Körperverletzung, das ist nach dem Spiel gewesen, damit haben die Judges auf dem Feld, wenn man so will, nichts mehr damit zu tun. Ein Stück weit, also im Fußball weiß ich, da ich selber Schiedsrichter gewesen bin, ist so damals zumindest gewesen, dass du praktisch das Spielfeld verlassen hast, bist du quasi noch verantwortlich für das Spiel, auch nach dem Abpfiff. Hast du als Schiedsrichter das Feld verlassen, kannst du zwar noch Berichte schreiben und das wird ein Schiedsrichter natürlich auch gemacht haben nach so einem Spiel an der Michigan State, aber du bist was Sanktionen oder dazwischen gehen oder so dann eben auch raus aus der Nummer. Und ja, das sollen tatsächlich Gerichte beurteilen. Ich finde wichtig und richtig, dass die Jungs suspendiert wurden. Ich plädiere tatsächlich auch dafür, auch wenn es junge Spieler sind. Ich bin der Meinung, Spieler, die sich so betragen, haben auf einem Footballfeld nichts mehr verloren. Das ist meine Meinung dazu. Und da kann es sicherlich eine zweite Meinung geben, dass Leute darüber diskutieren wollen, was man so nach dem Motto zweite Chance und jeder kann sich bessern. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Ich gehe aber dann eben auch mit den Spielern, die dort geschützt werden müssen und sage eben auch, dieser Spieler, der dort eben verprügelt wurde, hat sicherlich auch einen mentalen Schaden mitgenommen. Und wird sich nächstes Mal zweimal überlegen, ob er alleine in die Katakomben läuft oder mit seinen Spielern und alleine, dass er sich solche Gedanken machen muss. Das ist einfach nicht richtig. Und da ist er in dem Moment halt derjenige, der geschützt werden muss vor den Rüpeln. Nicht diejenigen sollten sich jetzt erstmal hinten anstellen, ob sie dann nochmal eine zweite Gelegenheit bekommen. Sicherlich wird das über Community College, ich habe schon gefrotzelt einen Tag später, irgendwo in Mississippi sitzt wahrscheinlich noch ein Last Chance U Coach, der sich die Hände gerieben hat und gesagt hat, da rufe ich doch mal direkt an, um mein Team wieder zu verstärken. Wer die Serie gesehen hat, weiß, was ich meine. Aber tatsächlich sehe ich die nicht mehr auf Division One-Level spielen, die Jungs, und das ist, denke ich, auch der richtige Weg.
Ja, genau. Um da noch abschließend was zu sagen, also für mich spiegelt es auch so ein bisschen oder wirft es auch ein ganz schlechtes Licht auf die Coaches und auf die Verantwortlichen bei der Michigan State, weil, ja, um den Coaching-Staff von Mel Tucker, weil das sind grundsätzlich Dinge, die man, ja, denn auch den Gegner zu respektieren, auch nach dem Spiel. ein guter Verlierer oder Gewinner zu sein, sind Dinge, die man grundsätzlich eigentlich ja im hoffentlich im Peewee-Football oder dann irgendwann, wenn man ein bisschen älter wird, dann was weiß ich, im Middle School oder High School Football lernt, aber spätestens in einem College eben drin haben sollte. Und wenn das dann eben nicht der Fall ist, müssen dadurch natürlich einerseits die Konsequenzen folgen. Also wie du schon sagst, ich sehe die Jungs jetzt auch erstmal nicht mehr, vor allem nicht bei Michigan State und wahrscheinlich nicht im Division One Football, aber andererseits ist das auch, ja, ich weiß nicht, was dazu führt, eben so, ja, in dieser Art und Weise als Footballspieler, als Sportler auf jemanden loszugehen. Ja, das ist einfach, ja, furchtbar. Und wir werden das noch weiter verfolgen. Ich weiß nicht, ob wir im Podcast immer drüber sprechen, aber ich sag mal, der juristische Prozess hat er jetzt angefangen und auch sicherlich was interessant ist, auch wenn es schlecht ist und negativ ist, zu beobachten.
Ja, und spätestens, wenn die Teams das nächste Mal spielen, wird das Thema natürlich auch wieder aufkommen. Ich nehme aber jetzt mal dein Stichwort, um mich dem nächsten Thema zu widmen. Du sprachst über Coaches. Und da finde ich jetzt gerade bei dem Ausufern des Transferportals, finde ich bemerkenswert, wie unterschiedlich Coaches damit umgehen. Und das ist, denke ich, auch ein Thema für unseren Rückblick für die College-Saison, weil momentan haben wir ganz, ganz viele Spieler, die das Portal ja überschwemmen. Wir haben jetzt schon mehr als 1.000 Anmeldungen. Das ist einfach übertrieben, was da gerade passiert und sicherlich auch ein Thema, über das wir jetzt gleich sprechen werden. Aber es gibt Coaches, die in unterschiedlicher Art und Weise damit in der Vergangenheit und jetzt umgehen. Und da würde ich jetzt mal als Beispiel Dabo Swinney einmal rausnehmen, der ja in Clemson doch eher untätig gewesen ist, was das Transfer Portal angeht und dafür auch mittlerweile harsch kritisiert wird, dass er das nicht macht, weil er sein Team damit nicht stichhaltig verbessert, um dann eben diesen Sprung in die Playoffs zu machen. Also sind jetzt zweimal in Folge gescheitert. Andere würden das vielleicht auch einfach am Quarterback festmachen und sagen, der hat dann nicht das Talent und der würde dieses Team halt praktisch so über die Klippe hieven, wie es vorher halt auch war. Clemson war immer so gut wie ihr Quarterback, wie Deshaun Watson, wie Trevor Lawrence. Und ja, jetzt haben sie den eben nicht. Und deswegen ist das so. Also auf der einen Seite braucht man sich da jetzt nicht ins Hemd machen, sag ich mal. Und dann haben wir einen Deion Sanders, der bei den Colorado Buffaloes anheuert und halt ja direkt erstmal den Jungs sagt, meldet euch da mal alle an. Ne? Mal schauen, wer noch hier ist. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen. Es ist wohl etwas aus dem Kontext gerissen worden, weil in dem Video fehlt das, was er vorher sagt, und zwar, wer hier nicht voll dabei ist, wer hier nicht richtig Herzblut reinstecken will in die ganze Geschichte, wer hier den Fans keinen guten Football liefern will, der soll sich bitte ins Transferportal melden. So ist es gewesen. Also er hat jetzt nicht einfach allen Spielern pauschal gesagt, verschwindet, es kommen neue, sondern er hat nur gesagt, wer hier nicht competen will, kann gehen. Und es kommen neue, die competen wollen. So, aber trotzdem steht die Aussage im Raum so, ja, da macht jemand sehr aktiv Gebrauch vom Transfer Portal und man wird sehen, wie weit ihn das bringt. USC ist zum Beispiel auch dieses Jahr ein gutes Beispiel dafür, wie weit es dich mit einem Transfer Portal eben bringen kann. Wie beurteilst du einmal die Situation jetzt gerade, dass so viele Spieler sich anmelden und dann natürlich auch so, ja, was ist die Quintessenz? Muss man da mitmachen? Muss man das gut finden eigentlich als Trainer? Hat man überhaupt noch eine Chance, wenn man da nicht mitspielt, auf höchstem Level? Und da reden wir eben um die Playoff-Plätze spielen zu können.
Ich fange mal mit der zweiten Frage an.
Absolut.
Das Transferportal erlaubt es ja neuen Head Coaches wie einem Deion Sanders dieses Jahr bei Colorado, wie letztes Jahr einem Lincoln Riley bei USC, wie vor ein paar Jahren einem Lane Kiffin bei Ole Miss, Teams, die man gerade übernommen hat, als neuer Head Coach schnell umzugraben, viele, ich sage jetzt mal, College Football Veteranen zu kriegen, sich da nicht irgendwie. Ja, der alte Prozess war dann immer, okay, jetzt habe ich endlich mal meine Klasse na, im dritten Jahr oder im vierten Jahr, die dann Juniors und Seniors sind. Und dann wurden Coaches irgendwie, wurde da gesagt, ob die einen guten oder schlechten Job haben. Mittlerweile ist es halt so, du kannst eigentlich in deinen ersten 2 Jahren das Transfer Portal attackieren und ein Team schnell umkrempeln, wenn du die finanziellen Möglichkeiten mit Sicherheit auch hast, die da bei NIL und Boostern und so weiter und so fort mit reinspielen. aber eben auch als Coach, die ja eben dieses Recruiting, wie man es nennen will, also gerade die Namen, die ich jetzt genannt habe, das sind natürlich große Personen, die natürlich auch Recruits ziehen. Und also das ist das eine. Und später hilft es natürlich auch, Teams ja punktuell zu verstärken auf positiver Seite. Also du kannst dich, keine Ahnung, Ohio State, die werden nächstes Jahr ein großes Problem auf Tackle haben. Ich kann euch versprechen, die gucken sich momentan jeden Tackle an, den es irgendwie im Transferportal gibt, weil da werden DaJuan Jones und Paris Johnson abwandern und dahinter hat man ein paar Fragezeichen. Nur mal als Beispiel. Bei anderen Teams sind das Quarterbacks. Und da ist es mit Sicherheit auch so, dass gute Personnel-Departments, die es ja mittlerweile gibt, Scouting-Departments, die immer mehr wie NFL-Departments aufgebaut werden, gerade in den Power-5-Teams, sich schon absetzen können, da auch einen ja, Vorteil für ihre Schools und ihre Teams erlangen können. Aber vor allem eben auch auf der Group-of-5-Ebene, die ich total interessant finde. Also da wandern zwar fast immer die besten Spieler ab ans Transferportal, also wir sehen es jetzt irgendwie bei Western Kentucky, um das Beispiel nochmal zu nennen, die hatten Austin Reed letztes Jahr von, was waren das, Florida, West Florida, glaube ich, der da in, entweder D2 oder, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber der da gut war, geholt, der war dann bei Western Kentucky dieses Jahr überragend, hat für 400 Yards geworfen und den werden wir jetzt im Portal sehen und der wird wahrscheinlich sich den Florida Gators anschließen. Also so kann es eben auch gehen. Einerseits verliert man Leute, man kann auch, wenn man gutes Scouting auf der D2-Ebene betreibt, wieder Leute reinholen. Das sind so die...
Ich wollte gerade sagen, im Prinzip holt man sich von einem schwächeren Team immer die besseren Spieler. Und das geht aber von ganz unten bis nach ganz oben so weiter. Also ich sag mal, Western Kentucky spielt dieses Spiel ja mit. Sie holen ja auch außer Division 2 gute Leute, werben sie ab. Und ganz ehrlich, das kann man ja keinem Spieler verdenken, dass er, wenn er das Zeug dazu hat, an einem ganz großen College zu spielen, vielleicht um Playoffs zu spielen, um die großen Bowl Games zu spielen, dann macht er das natürlich auch, statt bei Western Kentucky zu bleiben. Ne?
Genau, und es öffnet eben die Möglichkeiten für jemanden. Vor ein paar Jahren hatten wir Kyle Duggar von Lenoir Ryan, der ja jetzt gezeigt hat, dass er ein eindeutiger NFL-Spieler ist. Der Safety jetzt bei den New England Patriots. Der wäre wahrscheinlich vor ein paar Jahren, keine Ahnung, irgendwo in der SEC oder in der ACC durchs Transferportal gelandet. Da so gut ist auch mittlerweile das Scouting auf College-Ebene, dass so jemand denen nie durch die Finger gegangen wäre. Und das sind so die positiven und die interessanten Aspekte dieses Portals, auch für Spieler gibt es da positive. Man kann auch Quarterbacks, ja viele Quarterbacks, die jetzt Day-3-Picks gewesen wären, die jetzt undrafted Free Agents gewesen wären, sagen, ey, ich gehe lieber ins Transfer-Portal, ich gucke da, wer mir als, was weiß ich, 3-Year-Starter, wer mir da am meisten Geld gibt, streich irgendwie noch das ein, bleibt noch ein Jahr im College, habe ich mehr von als undrafted Free Agent in einem Camp zu sein, irgendwie versuchen, auf eine Practice-Squad zu kommen. Das merken auch die All-Star-Games dieses Jahr ganz extrem, wenn ich das mal so aus persönlicher Sicht sagen darf, dass die Quarterback-Klasse eben ganz schön dünn ist und immer dünner wird, weil mehr und mehr Spieler sich für den College-Football entscheiden, was ich auch vollkommen verstehen kann. Also Coaches müssen halt auch aber mittlerweile In-Season-Recruiting betreiben. Also du kannst nicht mehr irgendwie sagen, einen Freshman, den setze ich 3 Jahre da ab und der soll hier erstmal lernen und der soll sich hinten anstellen. Das kannst du vielleicht mit dem einen oder anderen machen. Also es ist auch immer auf individueller Basis. Ich will das jetzt nicht pauschal einschätzen. Aber man muss eben viele Versprechen machen. Man muss versuchen, viele Leute oder viele Spieler zurück da zu behalten, um eben einfach auch seine Recruiting, um das Recruiting aus der Highschool irgendwie, um diese Recruits auch zu halten, um diese Spieler auch beim Team zu halten. Und das ist sicherlich anstrengend, vor allem wenn man sich auch anguckt, was so ein Coach grundsätzlich in der Saison so zu tun hat. Und dass damit auch die Coaches nicht unbedingt happy sind, kann ich auch ja sehr gut verstehen. Und ich glaube auch, dass nicht jeder Spieler profitiert, weil das Gras ist nicht immer grüner. Spieler, die haben viele, ja, ob das Eltern oder ob das, was weiß ich, wer ist, der dauernd in deren Ohr ist und sagt, ey, du bist aber der Allerbeste und geh mal da weg und es liegt nur an deinem Quarterback und es liegt nur an deinen Coaches und es liegt immer nur an den anderen. Sicherlich gibt es das. Das will ich auch gar nicht abstreiten, dass manche Situationen einfach für andere besser sind. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Austin Stogner. Der ist letztes Jahr von Oklahoma zu South Carolina transferiert, war eigentlich bei Oklahoma vor allem in der 2020er-Saison produktiver Tight End mit guten NFL-Aussichten, geht dann zu seinem ehemaligen Offensive Coordinator und Quarterback Spencer Rattler und Shane Beamer, der mittlerweile Head Coach bei South Carolina ist. Läuft nicht so und jetzt ist er wieder am Portal und geht wahrscheinlich zu Oklahoma zurück. Das wirft natürlich auch Fragen für NFL-Scouts auf. Da wird er auch wieder Fragen beantworten müssen. So, Junge, warum, ja, was hast du dir dabei gedacht? Und die Wahrheit ist vielleicht, dass er einfach eine zu hohe Meinung von sich hatte und sich da auch, ja, sich selbst vielleicht auch ein bisschen überschätzt hat. Und das hat seiner Karriere auf jeden Fall nicht geholfen. Will ihn da auch jetzt nicht so einzeln rausstellen. Da gibt es sicherlich noch andere Beispiele. Das kam mir nur gerade in den Kopf.
Viele, viele Beispiele. Ich meine, im Prinzip hat man ja auch das damals Mahomes, Murray, Mayfield und diesen Quarterbacks vorgeworfen, dass sie sich im Endeffekt an ihrer ersten Stelle nicht durchgesetzt haben. Dann nachher natürlich allen Kritikern gezeigt haben, dass es vielleicht doch am Trainer oder so lag. Ne? Ich meine, Mammon 6-4, Kirby Smart hat damals auch Justin Fields zu den Buckeyes abgegeben und hat sich auf Jack Fromm verlassen, was ihm vielleicht schon eine National Championship gekostet hat. Also mag man jetzt zumindest mal gerne sagen. Und also da kann man natürlich auch Spielern mal recht geben, aber du hast recht, auf jeden Fall wirst du gefragt und auch Justin Fields wurde sicherlich im Vorfeld gefragt. Sag mal, wie war diese Situation damals für dich, als du dich nicht durchgesetzt hast, als du nicht gespielt hast? Hast du es wenigstens weiter versucht oder hast du direkt gesagt, gut, dann skippe ich, dann gehe ich halt woanders hin, weil das ist ja auch die Frage, sucht man überhaupt noch diese Competition als Spieler, die einfach auch dazugehört, weil spätestens, wenn ich in die National Football League gehe, habe ich ja wieder diesen Wettbewerb. Selbst Will Anderson wird dort nicht einfach direkt als Defensive End gesetzt sein und es heißt so, okay, jetzt spiel und du wirst die nächsten 10 Jahre bei uns spielen, egal was du machst. So, und von solchen Spielern dann zu sehen, wie nimmst du das auf, wenn jemand vielleicht mal besser ist, auch eine bessere Zeit hat, wenn du ein Formtief hast, wie gehst du damit um? Und dann zu sagen, ich skip und ich gehe direkt woanders hin, das ist sicherlich der falsche Weg und die Zeitline, also die Zeit zeigt ja auch einfach, dass das in der Regel nicht aufgeht. So, also wir reden auf der einen Seite klar von Spielern, die wechseln, weil sie einfach den nächsten Schritt machen wollen, die von einem Group of Five College, weil sie dort eine richtig gute Saison gespielt haben, einfach jetzt die Nachfrage haben und zu einer größeren Schule wollen oder die vielleicht auch, sagen wir mal, von einem mittelmäßigen Power Five Team jetzt den nächsten Schritt machen wollen, um wirklich ganz vorne, ganz oben in den großen Conferences mitzuspielen. Das ist auch noch legitim so, ne? Das geht auch meistens ganz gut auf bei diesen Transfers. Jahmyr Gibbs zum Beispiel, das ist für mich ein gutes Beispiel dafür, der einfach nochmal in der medialen Aufmerksamkeit ganz andere Wahrnehmung hatte, als er bei der Georgia Tech gehabt hätte. Zach Evans zum Beispiel könnte sich jetzt vielleicht ärgern, dass er nicht bei der TCU geblieben ist und mit denen jetzt vielleicht hätte Playoffs spielen können und dem Team sicherlich jetzt auch helfen würde, weil ich fand, gegen Kansas State hat den Running Back auf jeden Fall gefehlt ein Stück weit. Also es ist verrückt, aber lass uns noch einmal über die Trainer reden, wie sie sich damit verhalten. Swinney ist für mich, ja, auf der einen Seite verhält er sich da sehr, 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 sehr zurückhaltend. Aber auf der anderen Seite hält er den Laden halt auch zusammen. Also das muss man halt auch sagen. Wenige Spieler, die sich in Clemson halt durchgesetzt haben, und wir reden jetzt nicht von seinem ersten Quarterback DJ, der jetzt geht, weil er halt einfach seine Fälle wegschwimmen sieht, weil er nächstes Jahr definitiv nicht mehr starten wird, wenn er bleibt. Und ich denke auch jetzt nach mehreren Jahren gezeigt hat, okay, hier werde ich auf jeden Fall keinen Star-Quarterback mehr. Ich muss aber auch sagen, ich bleib auch vorsichtig, ob das denn noch wird, dann an neuer Wirkungsstätte, auch wenn die Anlagen alle da sind. Er ist halt so eher dieser Typ, ich gehe weg, weil es nicht gut läuft. ich weiche dem Wettbewerb quasi aus in dem Moment. Und ja, Swinney hält ansonsten aber den Laden ziemlich gut zusammen. Und jetzt kann man sagen, ja, er ist jetzt wieder irgendwo auf Platz 6, 7, 8 der Rankings. Und das ist zu wenig, wenn es um die Playoffs geht. Ja, aber in ein paar Jahren bist du halt wieder dabei, wenn es um die Playoffs geht. Dann bist du ja in den Top 12 und kannst dann gerade mit so einem gut geformten Team, wo der Zusammenhalt auch stimmt und wo nicht bereits im Mitte Dezember dann zwei Wochen vor Beginn der Playoffs quasi gesagt wird, ey, ich gehe aber weg, ich werde euch verlassen, weil das wird ja auch noch interessant sein, wie man dann damit umgeht. Ja, der den Laden halt gut zusammenhält.
Also worüber wir ja sprechen jetzt in den letzten paar Minuten in dieser College-Football-Diskussion, ist ja, dass es wird ja über die NFL immer gesagt, im Endeffekt ist es ein Business. Also es sind dann irgendwie, es sind keine persönlichen Entscheidungen. Und das war ja im College Football oder ist auch eigentlich noch nicht so krass so. Also es gibt ja jetzt nicht so diese Waivers, und wo gerade auch auf Practice Squads und so weiter und so fort und auf der unteren Hälfte des Rosters eben viele reinkommen, viele rauskommen. Im College Football ist es ja schon noch eher so, man hat halt seine Recruits, man hat da die gehen ja auch alle noch irgendwie in die Vorlesungen und machen auch ihre akademischen Dinge an der Uni, das dürfen wir auch nicht ignorieren. Und Dabo Swinney ist da eben noch mit seiner Philosophie, und ich will das jetzt gar nicht gut oder schlecht erstmal bewerten, traditionell eingestellt, dass er sagt, Leute, ich baue hier mein Programm auf, ich hole meine Leute aus der Highschool rein, ich erziehe die, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, so, dass die in unsere Culture, ja, in unser System auch reinpassen, auf und neben dem Feld. Und ich will halt eben auch nur Spieler, die hier so reinpassen. Viele machen das nicht so, viele haben auch mit einer anderen Art und Weise, mit eben einer, ich sag's jetzt mal, professionalisierteren Art und Weise, die eben weniger so die alten Roots des College Football berücksichtigt, auch ja viel Erfolg, muss man auch, oder ja, sollte man auch ganz klar sagen. Aber Clemson ist trotzdem nicht das Problem für mich, dass sie im Transferportal nicht aktiv sind. Bei Clemson ist das Problem, dass man halt einfach trotz, obwohl man immer wieder Top 10 Klassen hat, obwohl man immer wieder 5-Star Recruits auch an Bord zieht, einfach das Development auf verschiedenen Positionen, auch schon in der Deshaun Watson Zeit, auch schon in der Trevor Lawrence Ära, die sicherlich Superstar-Quarterbacks im College-Football waren und auch ja viele Fehler einfach wettmachen konnten, dass Clemson aber da in Sachen Development einfach hinterherhinkt. Offensive Line war schon immer ein Problem. Also ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass Clemson einen richtig guten O-Liner hat, und guckt euch die Klassen an, die kriegen gute Leute im Recruiting. Es klappt halt einfach nicht, die zu developen. Wide Receiver, das hat in den letzten Jahren massiv abgenommen. Clemson hatte immer super Wide Receiver. Das wird immer und immer weniger. Ich glaube, der letzte Top-50-Pick war T. Higgins vor 3 Jahren jetzt. Und da ist auch niemand so richtig jetzt auf der Depth-Chart. Die haben einen Freshman, dessen Namen mir gerade entweicht. Und daher kommen auch die Struggles an der Offense. Also man hat auf einmal keinen Superstar-Quarterback mehr. Und man sieht auf einmal diese Schwächen im Development der Spieler, die Clemson hat. Aber trotzdem, ja, Dabo, der hat eben seine Philosophie, und ich finde das auch in Ordnung, dass er das durchzieht. Ich finde, er ist ja jetzt nicht erfolgreich, also er hat trotzdem dieses Jahr die ACC gewonnen, er war bis lange Zeit im Playoff-Rennen drin. Kannst du damit langfristig die Georgias, die Ohio States, vielleicht nehmen wir auch mal Michigan rein, die ja auch ein paar Transfers reinholen, um die Mannschaft punktuell zu verstärken, weißt du, Alabamas, diese Teams langfristig schlagen? Wahrscheinlich eher nicht, weil die werden es halt weiterhin so machen, dass, wenn man Lücken hat, wird man die füllen können, indem man eben so ein Blue Blood, Blue Chip Programm ist. Und Clemson wird diese Lücken weiterhin haben, und wenn man eben nicht weiterhin die Spieler nicht, ja, nicht developen kann, dann kann man eben auch nicht einfach ins Portal gehen und sagen, ey, das mit unserem 5-Star-Left-Tackle hat nicht so funktioniert, jetzt hole ich mir einen im Portal. Das geht halt nicht mehr. Und da wird man eben auch zukünftig Schwächen haben. Wenn es natürlich jetzt mal wieder so passt und man hat mal zwei richtig gute Recruiting-Classes und man hat mal wieder einen Superstar-Quarterback und so, kann man natürlich auch mal wieder aufs College-Football-Playoff angreifen. Aber die Konstanz da mit dieser Art und Weise, das zu halten, wird damit schwieriger. Und das sehen wir auch früher. Es gab immer so jedes College-Football-Team, die hatten so ein Window eben, wo man seine Spieler, wo dann viele als Freshmen schon gespielt haben, so die spielen super, wenn die alle Juniors und Seniors sind, dann kann man angreifen, dann muss man erstmal reloaden.
Diese Drei-Jahres-Pläne waren das immer, ja.
Das war ja auch bei Alabama, die haben das, glaube ich, noch nie, die National Championship Back-to-Back gewonnen. Ist natürlich auch total schwer, das sportlich zu machen, einfach wie viel, was auch einfach, ich sage jetzt mal, in Sachen random Dingen auf dem Footballplatz schiefgehen kann. Aber mittlerweile ist das schon fast eine Vorstellung, die man haben kann, dass man sagt, man kommt jedes Jahr in die Playoffs, man spielt jedes Jahr um das Ding mit, wenn man eben Alabama und Georgia und ein Ohio State und Michigan, vielleicht auch Notre Dame in der Zukunft ist, weil man eben das Portal so benutzen kann, dass man immer gute Seniors und Juniors in seinem Team hat.
Ja, ich schließe das mal an der Stelle ab und nehme mal das Fazit mit. Auf der einen Seite sollten sich Teams vielleicht eher mal überlegen, ob man nicht auch neue Einflüsse mit den Teams reinbringt. Also gerade wenn wir jetzt über Clemson reden, Transfer Portal ist wahrscheinlich auch eine geringere Lösung, als einfach mal zu gucken, ob man vielleicht auch mal einen neuen Assistenztrainer da reinbringt, der vielleicht auch mal wirklich eine neue Philosophie reinbringt. Das Transfer Portal ist nicht das Allheilmittel für alle, aber es sorgt natürlich dafür, dass du erstmal eine Gap schließen kannst, wenn du vielleicht in den letzten Jahren weniger erfolgreich gewesen bist. Und für die Spieler, die wirklich ihren Nutzen daraus ziehen, sicherlich auch eine sinnvolle Geschichte. Aber es gibt eben sehr, sehr viele Verlierer, die, das zum Schluss sei noch gesagt, die eventuell dann auch wirklich in ihrer Biografie, was auch ihr Studium betrifft, wenn sie es, weil die meisten von ihnen werden später eben kein Profi-Footballspieler, die ihr Studium vielleicht gar nicht durchgezogen haben, am Ende des Studiums eigentlich einen Abschluss haben sollten, den jetzt nicht bekommen und so weiter, die ihre Stipendien vielleicht auch verlieren, ihre Scholarships, weil sie jetzt im Transfer Portal sind und nirgendwo landen. Das sind natürlich alles Biografien, das kann der Gesellschaft natürlich auch schaden, aber darum soll man sich in den USA dann bitte Gedanken machen. Wir bewerten dann hier mal das Sportliche. Ja, deswegen mache ich jetzt den Break, damit wir auf jeden Fall noch Zeit genug haben, um die College Awards durchzugehen und damit eben auch auf besondere Saisonleistungen einzugehen, sage ich mal. Denn wir werden jetzt ja nicht einfach nur irgendwelche Name-Droppings betreiben, sondern wie ihr das von uns gewohnt seid, über den Spieler oder über seine Leistungen in diesem Jahr natürlich auch ein bisschen was erzählen. Ich räusper mich einmal. Weil ich merke, dass die Stimme etwas belegt ist. Beginnen wir doch einfach mal nicht mit der Heisman Trophy, sondern mit dem Chuck Bednarik Award. Defensive Player of the Year. Nominiert sind für, ich glaube, Donnerstagabend wird die auch vergeben. Will Anderson von Alabama, Ivan Pace von Cincinnati und Tuli Tuipulotu von USC. Wo geht dein Award hin?
Von den drei, Will Anderson für mich. Es ist ja der most outstanding Spieler, der Spieler, den, wenn man sich das Spiel anguckt, immer wieder raussticht. Das ist für mich trotzdem Will Anderson, auch wenn er vielleicht in Sachen Pass Rush Finesse jetzt nicht so den Schritt gemacht hat, den viele in der Scouting Community sich erhofft haben. Er hat trotzdem 10 Sacks, er ist trotzdem auf jedem Play auch einfach mit seinem Einsatz, wie hart er spielt, im Run-Game auch immer wieder ein Faktor. Er ist bei jedem Play ein Faktor. Der ist es für mich. Tuipulotu mit 12,5 Sacks, sicherlich auch eine super Leistung, leider auf einer total schwachen Defense. Ivan Pace kann man auch wie Will Anderson beschreiben, ähnlich andere Position sicherlich als Linebacker, aber der ist auch outstanding, den sieht man immer bei Cincinnati. Cincinnati halt leider nicht so gut gewesen als Team dieses Jahr. Darf ich noch einen Namen reinhauen, den ich vielleicht gerne in der Auswahl hätte?
Das finde ich tatsächlich gut, dass du das mit reinbringst, dass wir auch über einen Spieler reden, der dort fehlt tatsächlich, ja, weil wir das auch jedes Jahr wieder haben. Finde ich gut.
Genau, und zwar
nennen wir ihn den South Gardner Award wegen mir.
Gutes Beispiel. Cincinnati, das war letztes Jahr eine super Defense. Wer war da der beste Spieler? Dieses Jahr ist,
war nicht nominiert.
Wie letztes Jahr eigentlich, sind die Georgia Bulldogs die absolut beste Defense im College Football für mich. Vielleicht gibt es jetzt ein Big Ten Team, was statistisch mithalten kann. Aber wenn man sie sich anschaut, über die Saison gesehen, genau. Und da gibt es für mich zwei Namen, die man zumindest erwähnen möchte. Für mich Chris Smith, der Free Safety, ist der absolute Leader dieser Defense, ist ein Senior, der auch ja als Defensive Back und als Safety einen großen Impact hat, immer ein Faktor ist, der auch ein Playmaker ist mit Interceptions. Und eben, ja, wie gesagt, eigentlich schon seit letztem Jahr so ein bisschen der zwar in die Öffentlichkeit nicht so rausgetragen wird, aber trotzdem der Leader zumindest dieser Secondary und dieser Defense ist. Und dann eben Jalen Carter. Ich weiß, er war verletzt. Er war zumindest zum Anfang der Saison eben nicht so dominant. Mittlerweile ist er absolut dominant. Wahrscheinlich stand jetzt der beste Spieler im College Football oder der auf jeden Fall auf defensiver Seite. Also was der Junge auch gegen LSU gemacht hat, ist einfach Wahnsinn. Ich wollte die beiden nur erwähnen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Chris Smith über Will Anderson geben würde, aber ja, den Namen kann
ja,
man...
Ja, dass sie gar nicht nominiert sind, wenn man schon die stärkste Defense da ins Feld schickt, das muss man halt auch sagen. Gerade Defense Awards sind dann zwar auch Einzelspieler Awards, aber gerade bei der Defense wissen wir, man honoriert damit und gerade mit dem Chuck Benary Award eben auch die komplette Defense-Leistung. Und da muss man einfach sagen, da ist Georgia in diesem Jahr nochmal wieder herausgestochen und dass da so gar keiner nominiert ist von den dreien. Okay, ne, man kann das jetzt damit abtun, dass man sagt, letztes Jahr hat Jordan Davis das Ding gewonnen, da hätte vielleicht auch ein Hutchinson oder so zum Beispiel das verdient gehabt. Oder vor allem auch Will Anderson da schon vor allem. Also klar, Will Anderson hat es da eigentlich noch mehr verdient als dieses Jahr. Aber ja, dann ist es jetzt so und dann denke ich auch, dass Will Anderson diese Trophäe dann eben bekommt für, ja, synonym dann für die beste Defense. Das klingt irgendwie komisch bei Alabama, also sorry, aber da waren sie dieses Jahr wirklich weit von weg, deswegen spricht für ihn, aber ja, spricht nicht wirklich dafür, dass dieser Preis dieses Jahr an die beste Defense geht.
Ja, also es ist jetzt nicht so ein, also es muss Will Anderson sein und wenn nicht, sitze ich hier und reg mich total drüber auf, weil man auch sagen kann, dass Will Andersons schwächstes Spiel wahrscheinlich auch das Tennessee-Spiel war. Also muss man offen und ehrlich so sagen und er ist jetzt niemand, der, ja, wo man sagt, es kann eigentlich nur einen geben, der diesen Award abräumt. Aber ich denke mal, er ist schon der Favorit.
Wo wir dann nachher zu jemandem kommen, der vielleicht bei einem anderen Preis fehlt, um unter den besten Linemen genannt zu werden. Aber gut, gehen wir zum Biletnikoff Award. Bester Wide Receiver, letztes Jahr, ich glaube, unangefochten, Jordan, hilf mir bitte kurz, ich habe mit Vokalen
also
mein Problem beim Stottern. Jordan Addison, danke. Ich kann es dann manchmal echt nicht aussprechen. Das ist echt krass. Da hänge ich dann gerade bei A. A ist immer so ein Thema. Ich lüge mir dann so ein H davor, aber es klappt nicht immer. Und das Jahr davor, Devonta Smith, der ja sogar die Heisman Trophy gewonnen hat. Also da war es relativ deutlich. Haben wir es dieses Jahr auch wieder deutlich. Wir haben auf jeden Fall nominierte Marvin Harrison Jr., klar. Xavier Hutchinson, Iowa State. Und Jalen Hyatt von Tennessee, der, wie ich gerade gelesen habe, einen neuen NIL-Deal bekommen hat, und zwar von der Hotelkette Hyatt, wie soll es anders sein. Und die haben dann auch gleich mal das komplette Team von Tennessee, haben die dazu eingeladen, dass sie rund um ihr Bowl-Game in Miami die zwei Nächte dort mal eben im Hotel pennen können. Das ist natürlich cool, weil das finde ich dann immer cool, wenn solche Deals nicht nur den einen Spieler halt was bringen, sondern da hat jetzt wirklich selbst der Kleinste, der jetzt irgendwie sein Ratchet-Jahr sogar hatte und damit zum Bowl-Game darf, was von, dass er in so einem schicken Hotel pennen darf, zwei Tage nächtigen darf, Entschuldigung. Und ja, Biletnikoff, hat er den auch verdient oder wer ist deiner Meinung nach der beste Receiver in diesem Jahr?
Ja, also ich finde, es alle drei sind interessant. Also nach Statistiken wäre es wahrscheinlich Xavier Hutchinson, der auch einfach die Konstanz mitgebracht hat. Halt leider auf einem schlechten oder bei einem vergleichsweise schlechteren Iowa State Team dieses Jahr war. Ich weiß, es ist ein persönlicher Award, aber das spielt trotzdem immer noch mit rein. Wenn man nach purem Talent geht, ist es mit Sicherheit Marvin Harrison bei den Ohio State Buckeyes, der auch wahrscheinlich im Draft der sein wird, der von der aus der Gruppe am höchsten gedraftet wird, der ja einfach die Größe, die Explosivität, brauchen wir nicht drüber reden. Also Marvin Harrison ist wahrscheinlich nächstes Jahr ein Blue-Chip-Wide-Receiver-Prospect, den wir in den Top 10 sehen werden. Marvin Harrison Jr. ist das, für die Älteren unter euch auch, um das nicht zu, ja. Aber für mich ist es knapp Jalin Hyatt, einfach weil er in den großen Spielen, vor allem gegen Alabama, einfach so dominant und so überragend war. Mit Sicherheit auch ein bisschen so dieses One-Trick-Pony, in dem er eben ja ein Deep Threat ist, der eben, wenn er halt ein krasses Spiel hat, ein richtig krasses Spiel hat, weil er eben diese explosiven Plays macht. Aber ja, gerade das Alabama-Spiel, was eben so ein Riesenspiel war im Kontext da, jetzt sind beide nicht im College-Football-Playoff dabei, aber zu dem Zeitpunkt der Saison war das einfach so ein Riesenspiel. Da hat er, glaube ich, 5 Touchdowns gehabt, war das ganze Spiel nicht zu stoppen, war da ein absoluter Game-Changer, deswegen würde ich es ihm geben. Kann aber auch jetzt schlecht gegen einen aus der Gruppe argumentieren. Für mich war er aber trotzdem der Receiver, wenn ich an die Saison zurückdenke, der so am meisten rausgestochen hat, für mich persönlich.
Also ich hatte mir tatsächlich schon gedacht, dass wir wenig Kontroversen haben, obwohl es manchmal wirklich knappe Entscheidungen sind. Ich bin auch bei Jalin Hyatt und muss sagen, bei Marvin Harrison, zum einen kann man bei ihm noch ein Jahr warten. Er geht noch nicht in den Draft und man erwartet nächstes Jahr nochmal eine große Saison. Auf der anderen Seite, ja, wäre es natürlich typisch eigentlich für solche Awards, dass der Name vor dem steht, was tatsächlich geleistet wurde. Das soll nicht heißen, dass Marvin Harrison eine schlechte Saison hatte oder so, sondern ne, natürlich ist er zu Recht nominiert und zu Recht hat er super viele Highlights zusammengebastelt. Was mir bei Marvin Harrison fehlte dieses Jahr, und das ist aber für einen Redshirt Freshman auch völlig legitim, es gab Spiele, in denen tauchte er dann doch ab. Also es gab einfach Einsätze gegen Rutgers zum Beispiel oder so, da war er einfach nicht existent, da hat er nichts groß zeigen können. Wie gesagt, das ist für einen Redshirt Freshman völlig legitim, das will ich nächstes Jahr, wenn er wirklich in den Draft geht, dann schon nach 2 Saisons, will ich das von ihm sehen, dass er dann auch gegen die absoluten Topstars klarkommt. Und ich glaube, dass wir das auch in den Playoffs gegen Georgia, gegen Kelly Ringo sehen werden, dass das einfach dann ein Spieler, der bald in den Draft geht und einfach auf diesem Level spielt, an so einem Tag einfach nochmal ein anderes Kaliber ist als Marvin Harrison, der halt in seinem ersten Jahr auch noch viele, viele Dinge lernt und viele Weisen von Cornerbacks auch lernt, wo er gucken muss, wie kann ich den in Zukunft schlagen? Und das ist etwas, wo man ihn, glaube ich, nächstes Jahr dran messen sollte. Wie kann ich ihn zukünftig schlagen? Dann will ich gegen Rutgers zum Beispiel ein besseres Spiel sehen. Und deswegen gehe ich auch mit Jalin Hyatt, weil ich denke, dort haben wir einfach in den wichtigen Spielen eine bessere Leistung gesehen, die am Ende einen Unterschied halt ausgemacht hat. Er kann am Ende nichts dafür, dass Hendon Hooker sich verletzt hat und dann dadurch irgendwie in den letzten 2 Wochen der Impact flöten ging, weil ich glaube, da können wir uns auch festlegen, bleibt Hooker fit, reden wir von Tennessee eben weiterhin wahrscheinlich als Next Team ab, wenn es darum geht, in die Playoffs zu kommen, trotz der einen Niederlage gegen South Carolina, wenn es eben bei dieser einen bleibt, dann wären es nicht die Buckeyes gewesen, sondern wahrscheinlich Tennessee. So ist es jetzt eben so gekommen. Ja, dann nächster Award. Natürlich einer meiner Lieblinge, das ist die Outland Trophy, Most Outstanding Lineman. Das wird so von beiden Seiten vergeben. Da sind D-Liner wie Offensive Linemen sind dort nominiert. Interessanterweise ist auch hier Jalen Carter nicht zu finden, sondern Kalijah Kansi von Pittsburgh, Olusegun Olowatimi von Michigan und Peter Skoronski von Northwestern, den ich tatsächlich auch in Dublin sehen konnte und wo ich das nämlich mal vorweg sagen muss. Er war, und das will für einen Offensive Tackle wirklich was heißen, der auffälligste Spieler auf dem Platz. Und das, wenn du das so in live halt einfach siehst, wie so ein Tackle bei Northwestern gegen Nebraska heraussticht, dann ist das auf jeden Fall schon eine Visitenkarte, auch für so einen Award, sage ich mal, nicht nur für den Draft.
Ja, Olowatimi ist für mich fast schon zu Hochgerankt mittlerweile jemand, von dem ich eigentlich über den Sommer schon ein großer Fan war, der bei Virginia richtig guten Football gespielt hat, jetzt bei Michigan auch guten Football spielt. Das ist jetzt einer der besten drei Linemen, der im College Football, das geht mir dann tatsächlich ein bisschen zu weit. Ich hätte gerne in der weiteren Auswahl Joe Alt gesehen, den Notre Dame linken Tackle, den ich auch für den besten Tackle im College Football halte, dem ich auch diesen Award gegeben hätte. Aber den darf ich mir jetzt nicht aussuchen. Also sprechen wir über die anderen beiden. Kalijah Kansi mit Sicherheit ein, ja, disruptive defensive Tackle, der auch ähnlich wie die Jungs, über die wir beim Nagurski Award gesprochen haben, halt konstant sein Impact zeigt, konstant da ist und auch einfach ein Game Changer ist. Ich sehe es aber trotzdem gerne, dass Offensive Linemen auch mal einen Award gewinnen, auch wenn die meisten dieser Jungs nicht so auf individuelle Awards, weiß ich nicht, ja, so sind Offensive Linemen einfach nicht, dass die da auf die individuelle Recognition und auf die Awards abschielen. Ich glaube, auch so ist ein Peter Skoronski überhaupt nicht, aber ich würde es trotzdem schön finden, wenn er es kriegen würde. Ist für mich, wie gesagt, der zweitbeste linke Tackle im College Football. Ich finde, Joe Alt ist da nochmal eine kleine Nummer besser, aber auch Peter Skoronski ist hervorragend. Der wird wahrscheinlich von ein paar Scouts in Sachen Armlength und so weiter seine Probleme kriegen. Auf dem Tape sehe ich diese Negativpunkte jetzt eigentlich gar nicht. Also für mich ist er ein Top 15 Pick, vielleicht auch noch höher als das. Ist jemand, der alles hat in der NFL, auch ein Franchise Left Tackle zu sein und einfach ein super Spieler, ein hervorragender Spieler, einer der besten Spieler im College Football. Und deswegen kann man ihm auch mal einen Individual Award geben und diesen Award auch mal an einen Offensive Lineman vergeben, weil die Jungs sind so wichtig. Mit der Offensive Line beginnt alles, was man im Football an der Offense macht. Wenn man da keine guten Spieler hat und nicht eine gute Einheit hat, dann kann man auch keine, oder dann wird es ganz, ganz schwierig, Spiele zu gewinnen. Peter Skoronski ist einer der besten im College Football, also gebt dem Jungen den Award. Und auch wenn ich es noch lieber Joe Alt gegeben hätte, bin ich auch mit Peter Skoronski dann sehr happy.
Genau, das hat mir Norm Chow tatsächlich letztens in einem Gespräch halt auch gesagt, weil er jetzt gerade die Helvetic Guards baut er ja gerade auf und er sagte auch, das Wichtige sind die Trenches und gerade die Offensive Line, das muss stehen, damit steht und fällt halt alles und da war er schon mal sehr froh, dass er auch beim ersten Combine, beim ersten Tryout, was sie in der Schweiz gegeben haben, auch viele gute Schweizer Talente tatsächlich auf der Position kennengelernt haben. Kann ich mir auch tatsächlich wohl ganz gut vorstellen. Ja, es gibt Spieler, die erzeugen einfach eine natürliche Reichweite, sag ich mal, aufgrund auf ihrer Größe, auf ihrer Länge, wie eben Darnell Wright, den ich vorhin eben noch nicht genannt habe, Volunteers, der dann eben Will Anderson da wirklich gut gespielt hat. Die allerdings dann wiederum spielerisch nicht unbedingt auf diese Reichweite kommen, wo er sich aber wesentlich gebessert hat. Und Skoronski ist ein Spieler, der hat vielleicht nicht diese natürliche Reichweite, aber am Ende geht es darum, dass er eben diesen Reach hat. Und den hat er. Also den sehe ich auch ganz klar, egal wie schnell und wendig manche Pass-Rusher da gewesen sind. Er erzeugt es dann einfach mit seiner Technik und auch mit seinem, ja, also wenn du ihn halt siehst, mag er kürzere Arme haben, aber der hat so breite Schultern, alleine da macht er was mit Wett. Also bin da ganz bei dir und würde mir auch echt wünschen, dass ein Offensive Tackle an der Stelle das eben bekommt. Ja, wechseln wir wieder in die Defense. Jim Thorpe Award, bester Defensive Back ist es. Wir haben Nominierte und zwar Travis Hodges Tomlinson von TCU, Playoff-Kandidat, Clark Phillips aus Utah und Devin Witherspoon aus Illinois. Ja, wen siehst du vorne?
Boah, das ist schwierig, weil ich die Jungs eigentlich alle drei, gerade auch jetzt, wenn man die NFL-Brille mal abzieht, aber auch sicherlich bei allen, wenn man die NFL-Brille auf hat, ja, sehr, sehr gerne angucke. Clark Phillips, ein undersized Corner, der aber trotzdem einfach ein Playmaker ist, vielleicht manchmal mit dieser Größe ein paar Probleme hat hier und da, aber ja, einer der besten Corners im College Football. Selbes gilt eigentlich für Travis Hodges Tomlinson, der ist, glaube ich, 5'7 oder 5'8, irgend sowas, ganz klein, aber einer der besten puren Man-Cover-Corners bis zum Catchpoint eben auch, den ich ja fast jemals gesehen habe. Sicherlich wird es mit der Größe schwierig außerhalb der Nickel-Position in der NFL. Und dann, wer war es? Devon Witherspoon von Illinois, der ja auch auf physische Art und Weise einfach ein richtig tougher Cornerback ist. Ich sehe das immer sehr, sehr gerne. Corners, die denen es richtig gefällt, auch zu tackeln, die auch teilweise harte Hitter sind. Also ich war letztes Jahr ja ein großer Fan von Alonte Taylor, der das ein bisschen mitgebracht hat. Ähnlich sehe ich auch Witherspoon, ist jetzt sicherlich nicht so talentiert in Coverage wie die anderen beiden, aber hat trotzdem eine super Saison Coverage gespielt. Ich sag mal so, also Clark Phillips wahrscheinlich der höchste Draft-Pick von den beiden. Travis Hodges Tomlinson darf in den Playoffs spielen und deswegen gebe ich es einfach mal Devon Witherspoon, der Teil einer super Defense war, den ich vielleicht, ja, wenn man Spielern so einen Stempel, so einen My Guy oder so einen Sticker auf einem Board geben kann, wäre das sicherlich einer, dem ich gerne einen geben würde und einer, den ich super gerne auch in meinem Team hätte, ob das College Football oder die NFL ist. Und ich, wie gesagt, also ich, alle drei haben es verdient, aber ich würde ihn jetzt einfach mal Devon Witherspoon geben.
Ja, den man da auf jeden Fall nennen kann, um diese Defense auch zu honorieren, bin ich bei dir. Clark Phillips für mich einfach da der beste Spieler, weil ich sage, im entscheidenden Moment ist er derjenige gewesen, der die Saison eben auch krass geprägt hat. USC hat gegen Utah eben im wichtigsten Spiel des Jahres nicht gewonnen. Das Pace-Game hat nicht so funktioniert, wie sie das wollten. Da war Clark Phillips ein wichtiger Faktor und damit hat er, würde ich sagen, die College-Saison in einem erheblichen Maße beeinflusst, weil das A dafür gesorgt hat, dass die USC nicht in die Playoffs gekommen ist, dass Utah die Pac-12 gewonnen hat, dass die Ohio State Buckeyes jetzt drin sind. All diese Faktoren, die ich halt mit einrechne und sage, oh ja, gut, das ist dann wahrscheinlich tatsächlich ein Brett gewesen, aber kann da auch voll mit dir gehen und sagen, hey, ganz ehrlich, die Fighting Illini haben dieses Jahr wirklich eine überzeugende Saison gespielt und das schlägt sich leider in keinem Titel nirgendwo wieder und das am Ende eben damit zu krönen, dass der Spieler in dem Mannschaftsteil, der am meisten bestochen hat, dann eben noch einen Preis bekommt, wäre auf jeden Fall ein schöner Verdienst. So, Doak Walker Award, Running Back. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zügig hier durch, weil wir kriegen jetzt langsam hier Überlänge. Da haben wir Chase Brown von Illinois auch wieder, Blake Corum, Michigan und Bijan Robinson von Texas. Dein Spieler und warum?
Ja, kann man auch wieder nichts verkehrt machen. Bijan Robinson ist trotzdem für mich der Running Back, gegen den, wenn du jeden Coach im College Football fragst, das ist der Typ, wegen dem man nachts nicht schlafen kann, weil der einfach so den Unterschied macht für dieses Texas-Team. Für mich ist Bijan Robinson, würde gerne noch kurz den Namen Dwayne McBride von UAB raushauen. Der Junge hat 1700 Rushing Yards, 7,4 pro Rush, 19 Touchdowns. War letztes Jahr auch schon überragend, denn ja, ist auch einer der besten Running Backs im College Football, ist deswegen keinen der anderen verdrängen. Alle haben es verdient, aber auch ein Name, den man in diesen Kreisen dann schon mal nennen könnte.
Das finde ich gut, dass wir das jetzt ein bisschen kurz gefasst haben, auch wenn man jetzt vielleicht sagen mag, ja, redet wieder keiner über die Running Backs. Haben wir dieses Jahr oft genug, auch über Bijan Robinson haben wir oft genug geredet. Jetzt wollen wir einfach noch ein paar Minuten uns mit der Heisman Trophy und damit quasi dem, ja, der Saison beschäftigen. Oder hast du noch
was? Nee, ich wollte nur sagen, es gibt auch genug Fantasy-Podcasts, die sich ausgiebig mit den Running Backs beschäftigen, mit Sicherheit.
Das stimmt. Und gerade auch, wenn es Richtung Draft geht. So, Heisman Trophy. Nominiert sind Max Duggan, Caleb Williams, Stetson Bennett und CJ Stroud. Ich sag mal so, Max Duggan, Heisman-Moment sicherlich, auch wenn er letzte Woche verloren hat. Ja, diese letzten 2-3 Minuten des Regular Games, als der Junge praktisch einfach nur noch vom Feld getragen wurde von seinen Mitspielern, weil der nicht mehr laufen konnte, weil der einfach komplett am Ende war und alles, wirklich alles auf diesem Feld gelassen hat. Also wer das gesehen hat oder sich nochmal ansehen möchte, das war, das war tatsächlich ein Gänsehautmoment. Da fieber ich tatsächlich auch mit, auch wenn TCU mich eigentlich als Team nicht so catcht. Das hat mich auf jeden Fall gecatcht. Dann haben wir Caleb Williams, der der praktisch alles gemacht hat dieses Jahr, der USC, wenn man so will, wieder zurück in die Spitze des College-Footballs geführt hat, mit natürlich einem Klasse-System, mit guten Receivern, aber ja, der einfach so wahnsinnig vielseitig ist. Stetson Bennett haben wir als Nominierten, der mit den Georgia Bulldogs erneut um die National Championship spielt, ja, den man damit vielleicht auch so ein bisschen honoriert, so von wegen so, ja natürlich, ihr wart das beste Team der Liga und letztes Jahr haben wir Stetson Bennett halt so gar nicht wahrgenommen, dann hat er es im National Championship Game zumindest so weit gezeigt, dass man sagen muss, oh, das hat man ihm vielleicht gar nicht so zugetraut, so ein Spiel, wo er eben auch mal was zeigen muss. Er hat es auch dieses Jahr ein paar Mal gezeigt, also es gab auch diverse Spiele, jetzt nehmen wir gerade mal das letzte Spiel gegen die Tigers, Louisiana State Tigers, als sie wirklich 50 Punkte auflegen, das ist dann auch etwas, ja, als No-Name packst du das dann auch nicht, auf jeden Fall auch mit dabei und als Vierter im Bunde CJ Stroud, der das ganze Jahr einfach im Heisman Race vorne dabei gewesen ist, der Frontrunner vor der Saison gewesen ist, der ja, jetzt durch die Hintertür noch in die Playoffs reingekommen ist, nachdem man Michigan halt nicht geschlagen hat, der, ja, ich denke auch mal wieder gezeigt hat, dass er in den entscheidenden Momenten nicht derjenige ist. Er hat immer noch die Chance, das zu zeigen. Er hat vielleicht zwei große, große Spiele vor sich, in denen er beweisen kann, dass er doch ein Spieler ist, der an dieser Stelle einen Unterschied ausmachen kann und eben nicht der ja, solide Game Manager ist. Diese vier sind nominiert. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was vorweggenommen. Ja, was ist dein Spieler von diesen und was ist dein persönlicher Heisman-Moment dieses Spielers oder was würdest du besonders von diesem Spieler hervorheben möchten?
Ja, wie du schon sagst, leider ist es ein Quarterback-Award geworden. Also das finde ich persönlich, finde ich es ein bisschen schade, weil es eben auch andere Positionen gibt und andere Spieler, die ja vielleicht eine Einladung verdient hätten. Für mich werden es wahrscheinlich Caleb Williams und Max Duggan untereinander ausmachen. Caleb Williams mit Sicherheit der bessere Spieler der beiden, aber ich würde den Award trotzdem Max Duggan geben. Du hast letzte Woche das Spiel angesprochen, das ist sicherlich so der Heisman-Moment, aber Max Duggan hatte mit diesen Comebacks, wie man immer wieder nach Rückschlägen zurückgekämpft hat, eigentlich über die Saison verteilt. Viele Heisman-Moments, sicherlich hat er auch Caleb Williams seine. Im Endeffekt hat es da für die Jungs von USC halt nicht gereicht. Er wird nächstes Jahr nochmal eine Chance haben, sich den Award zu holen. Für mich ist es deshalb Max Duggan. Ich würde mich über Caleb Williams nicht ärgern. CJ Stroud, das stößt mir einfach so sauer auf, dieses Michigan-Spiel. Muss jetzt einfach sehen, dass es gegen Georgia, wie dieses ganze Ohio State-Team, vielleicht wieder gut machen kann. Ist natürlich eine Riesenaufgabe. Stetson Bennett finde ich schön, dass man reingenommen hat. Ich finde auch die Häme und den Spott, den er mittlerweile bekommt, auch noch von vielen Leuten ein bisschen merkwürdig. Also, ja, finde Stetson Bennett total sympathisch und er ist natürlich nicht gut genug, um den Heisman zu gewinnen. Aber trotzdem glaube ich, dass er ja ein guter Spieler ist, ein guter College-Football-Spieler und auch als Leader sich da bei Georgia einfach zwei Jahre in Folge das beste Team College-Football angeführt hat. Und ja, da finde ich die ganze Kritik, die er bekommt, wie gesagt, ein bisschen merkwürdig und auch nicht unbedingt angebracht. Aber so ist es eben im Leben, wenn man Erfolg hat. Mhm. Kommen auch die Kritiker dazu, das hat auch Stetson Bennett gemerkt. Aber ja, finde es schön, dass er eingeladen wurde.
Aber ich finde gut, lassen wir die Diskussion ruhig am Ende geöffnet. Legen uns nicht fest, Caleb Williams, Max Duggan, nur einmal kurz die Fakten. Wenn Max Duggan es wird, folgen diejenigen, die diese Trophäe vergeben, die Journalisten und die dazugehören, folgen quasi dem Pfad. Es ist eigentlich immer ein Spieler von dem Playoff-Team gewesen. 2016 war es das letzte Mal, dass Lamar Jackson über einen Deshaun Watson gewählt wurde. Muss ich mal vorstellen, beide im selben Jahrgang quasi, wo es um die Heisman-Trophy ging. Und Watson stellte das Playoff-Team mit Clemson. Louisville war nicht in den Playoffs dabei. Man hat es Lamar Jackson gegeben, weil er dieses Team eben in besonderer Weise geprägt hat. Und ja, ich bin gespannt. Ich glaube auch, Max Duggan hat letzte Woche nochmal einiges an Plätzen gut gemacht, an Stimmen auch auf seine Seite geholt, sage ich mal. Es wird dadurch spannender als vielleicht vor einer Woche noch vermutet. Aber ihr, die jetzt gerade zuhören, könnt gerne mal dazu sagen, wen seht ihr vorne? Wir haben die Wahl erst am Samstag. Ihr könnt gerne noch sagen, habt ihr Caleb Williams, Max Duggan? Seid ihr auch der Meinung, dass es mittlerweile zu Quarterback-lastig wird und seht vielleicht einen ganz anderen Spieler da? Ne? Schreibt es einfach. Wir nehmen das gerne mit und würden uns da auch drüber freuen. Vielleicht mache ich sogar noch ein kleines Voting fertig oder so. Dann könnt ihr da noch mitmachen. Ja, Lorenz, die College-Saison ist um. Ab jetzt beginnt der Draft, würde ich sagen. Ich glaube, abgesehen von einer Preview zu den College-Playoffs, werden wir uns jetzt demnächst auch ein bisschen der National Football League widmen. Ich habe dafür nächste Woche schon was ausgearbeitet, das erzähle ich dir aber gleich im Off. Und dann freuen wir uns, wenn ihr dann natürlich weiter dran bleibt als Fans des College-Footballs, die diese Spieler, über die wir dann reden werden, natürlich über das ganze Jahr verfolgt haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass viele auch der National Football League folgen und natürlich auch Richtung Draft dann wissen wollen, was los ist und was abgeht. Bleibt also dran, bleibt uns da treu und sagt euren Freunden Bescheid. Hier wird es die nächsten Wochen und Monate hoffentlich sehr kompetent weitergehen, wenn es Richtung Draft geht und wir über die besten Spieler und auch die weniger guten Spieler der Draft-Klasse sprechen wollen, die für euch sicherlich sehr interessant sein werden. Bis dahin, macht's gut und tschüss.